wenn jetzt Betreiber aufhören, dann werden natürlich gerade die Häuser, die eben unrentabel sind, zu alt sind, wo es WLAN nicht da ist, die werden uns verloren gehen. Und wenn wir dann nicht neu bauen, dann werden wir da eben keine Betreuung leisten können.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Peter Vosshage eingeladen. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Pflegemarkt.com und versorgt damit im Prinzip die Branche mit allen notwendigen Daten, die man eben so braucht. Erstmal moin, Peter.
Ja, moin, Christoph. Also vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe den Podcast die ganze Zeit verfolgt und muss sagen, Chapeau, Hut ab, was ihr da aufgebaut habt zusammen. Tolle Gäste. Jetzt darf ich auch dabei sein. Ich freue mich auf die Zeit. Das ist mein erster Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ja, danke schön. Aber da bist du in guter Gesellschaft. Ich glaube, die meisten Leute hier im Podcast, bei denen war es auch der erste Podcast. Und wie gesagt, ich bin ja froh, dass ich dich hier habe, denn ich glaube, kaum ein anderer kann so ja auch zahlengetriebene Insights zum Pflegemarkt bieten wie ihr. Und Fun Fact am Rande, ich glaube, den Care Table würde es ohne Pflegemarkt.com tatsächlich nicht geben, weil ich damals eure WLAN-Studie in den Pflegeheimen 2018 mal unter die Finger bekommen habe, also zufällig eigentlich, mehr oder weniger, und dann gedacht habe, hey, da müssen wir was machen. Die Pflegeheime brauchen IT und wir gründen mal einen IT-Dienstleister für Pflegeheime. Hat dann nicht so gut funktioniert, aber ein Produkt, was dann daraus entstanden ist, durch ein Kundenprojekt, war dann eben der Care Table. Also Dankeschön schon mal dafür.
Sehr, sehr, sehr gerne. Wir hatten ja im Vorgespräch, hattest du die Geschichte erzählt und das hat so viele Parallelen zu uns gezeigt. Wir sind damals gestartet und wollten Webseiten und Webprojekte, Online-Marketing an Pflegeunternehmen verkaufen, ambulant, stationär. Da haben wir uns auch wenig Gedanken gemacht, was da die Unterschiede sind eigentlich. Und da haben wir auch, sind wir ein bisschen auf die Nase gefallen mit. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Also ich kenne die Zeit, wo man von Nibül bis Passau unterwegs ist und mit viel Energie und Freude versucht, was zu verkaufen, was der Markt eigentlich gar nicht will oder nicht braucht oder es noch nicht erkannt hat oder war sehr unterschiedlich. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt, ganz tolle Pflegeunternehmen und hatte irgendwie, ich glaube, diese jugendliche Unerschrockenheit, dass man sich dann doch über die Zeit immer wieder motiviert hat, das weiterzumachen. Irgendwann war es ja dann auch erfolgreich, aber war eine spannende und auch harte Zeit am Ende.
Ja, du hast ja mal unter einem meiner LinkedIn-Beiträge geschrieben, jetzt nach 15 Jahren seid ihr langsam im Club angekommen sozusagen. Also vielleicht magst du mal noch zwei, drei Worte mehr dazu erzählen. Also wie kam es überhaupt dazu, dass du Pflegemarkt.com gegründet hast? Wie ist die Firma heute aufgestellt? Was macht ihr eigentlich im Detail und wie war eure Entwicklung dahin?
Gerne. Also wir haben Pflegemarkt aufgebaut, weil wir hatten eine kleine Unternehmensberatung und wollten sehr, sehr gerne uns auf einen Markt spezialisieren oder so ein bisschen unseren Vertrieb verändern. Wir hatten damals viel mit Banken zu tun und Krise ist ja mittlerweile so ein viel gebrauchtes Wort. Damals 2008, da gab es Lehman, war auch eine große Krise und ich bin gerade selbst, also gerade von der Uni gekommen. Da macht man sich noch nicht so viel Gedanken drüber. Wir haben zwar schon ein, zwei Krisen davor gehabt, aber jetzt war ich dann direkt im Berufsleben und wir haben gesagt, wir wollen gerne im Pflegemarkt Fuß fassen und ich bin mit einer Unternehmensberatungsvisitenkarte auf der ersten Altenpflegemesse gewesen und das war kein Geschenk, muss ich sagen. Ja. Also ich war im selben Jahr auf der CeBIT, da war tote Hose und ganz schlechte Stimmung und auf der Altenpflegemesse, muss ich sagen, war die Stimmung gut und auch die Menschen waren positiv gestimmt. Der Markt war sehr, sehr dynamisch, aber es hat uns keiner gebraucht. Dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwas bauen und das ist ein bisschen vielleicht auch wie Parallele zu euch, wie mit dem Podcast. Wir bauen ein Portal. Wir machen jetzt für die Branche ein Portal. Wir helfen der Branche, ein Netzwerk zu bauen und ganz idealistisch habe ich dann angefangen, so Videos zu drehen. Da gibt's eins, das kriege ich nicht aus dem Internet. Das gibt's noch bei YouTube. Also wer sich das mal angucken möchte, ich stehe drüber, ist okay, aber ich sehe da echt lustig aus und bin aber voller Inbrunst dabei und habe gesagt, ich gründe ein Expertenportal. Und in der Wayback Machine kann man sich auch angucken, was meine ersten Meldungen waren. Das war natürlich ganz, ganz flach, weil wir keine Ahnung hatten, ganz ehrlich gesagt. Und dann haben wir einen Glücksgriff gemacht und zwar eine Kollegin, die aus der Intensivpflege kommt, dann ein Studium gemacht hat hier in Hamburg an einer Fachhochschule, sagen wir Gesundheitsmanagement, Und die hat bei uns im Team angeheuert und hat uns die Pflegeexpertise in der Fachlichkeit dazu gebracht. Wir konnten online und mit ihrer Hilfe haben wir dann angefangen, die Pflegemarkt aufzubauen. Und jetzt wirst du lachen, aber unser Glück war es, dass wir irgendwann einen Flyer produziert haben. Dadurch haben wir, ehrlich gesagt, haben wir überlebt als Pflegemarkt.com, weil die Pflegestärkungsgesetze, die haben dazu geführt, ja, dass die Pflegestufe in Pflegegrade umgeändert wurde. Und das war der Knackpunkt, weswegen viele Unternehmen auf ihrer Webseite Texte ändern mussten. Und das haben wir angeboten. Wir haben zum Beispiel Textbausteine verkauft, wie man von Pflegestufe auf Pflegegrad kommt und das in seine Website einbaut. Wir haben Flyer verkauft und eine PSG2-Broschüre und wir haben die PSG2-Broschüre, wo jetzt alles neu war, die haben wir 250.000 Mal für 1 € verkauft und haben dann auf Standardisierung gesetzt und dann ging das los. Der Thorsten Tater, der kennen auch einige, der hat hier seine Ausbildung gemacht und hat dann Wirtschaftsinformatik studiert, parallel zur Arbeit. Und der hat diese Digitalkompetenz dann weiter ausgebaut und wir haben heute 9 Entwickler. Das ist relativ viel und damit sind wir in der Lage, größere Datenbank- und Webprojekte anzubieten. Und das machen wir auch heute, das ist auch ganz klar der Fokus. Wir haben noch die Printprodukte, die entwickeln wir auch weiter, aber es ist gut, dass es so ist. Es wird natürlich kein Geschäft, was stark wächst, sondern das bieten wir an für die es noch brauchen. Daneben haben wir das stark wachsende Datengeschäft. Das ist, erzähle ich vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen was dazu. Aber der Fokus der Pflegemarkt ist der Aufbau und die Entwicklung von Datenbankprojekten.
Ja, das denkt man ja auch bei euch im ersten Moment gar nicht. Also als ich euch kennengelernt habe, dachte ich ja wirklich, das einzige Geschäft, was ihr macht, ich wusste nicht mal, dass es Print gibt, sondern das ist einfach nur wirklich, ich sag mal, Daten für den Vertrieb zum Beispiel zur Verfügung stellen.
Genau. Also der ein oder andere wird das sehen, wenn man bei LinkedIn oder da, wo es gepostet wird. Ich habe hier so einen schönen großen Banner im Hintergrund. Das ist die Messerückwand von unserer letzten Messe. Und da stehen jetzt auch die ganzen Broschüren drauf, weil das ist der Klassiker, für den die meisten uns kennen, witzigerweise, weil wir haben 4.500 Kunden, wie gesagt, damit betreut, haben auch jetzt noch 500 monatliche Abo-Kunden für Datengeschäft und für Printgeschäft. Also relativ viel und das ist ein bisschen gewachsen, dass wir 2 Webseiten haben. Einmal die Printabteilung, einmal die Datenabteilung, weil die Zielgruppen komplett unterschiedlich sind. Das eine ist eher im Betrieb, im Pflegeprozess und das andere sind die Management ausgerichteten Daten, die häufig auch von Gesellschaftern, von Bundesverbänden, von Industriepartnern genutzt werden und die kommen mit dem Flyern zum Thema Mundgesundheit oder Sturzprophylaxe, die verstehen dann diese beiden Welten nicht so und was soll das? Und deswegen haben wir das mal getrennt. Es gab damals eine CD, da waren alle Pflegeheime drauf. Und dann war das so aber schon, dass das langsam halt, dass man gar keinen CD-Player mehr hatte, also hier so ein Abspielgerät. Und dann hieß es so, und da haben wir mal geguckt und die Daten, da ist ja die Intensivpflege gar nicht drauf und da ist das nicht drauf. Und war mein Glück damals. Wir haben einen Vertriebspartner gehabt, wo wir schon immer so mit Handelsregisterdaten uns beschäftigt haben. Und ich wusste halt, wie das Handelsregister funktioniert. Ne? Man trägt eine Firma ein, da muss man als Geschäftsführer sein Alter angeben, seinen Wohnort und dann auch, was die Firma macht. Okay, das habe ich verstanden und dann habe ich diese Daten-CD gesehen und dann habe ich gesehen, das Netz ist ja auch voller Daten. Und wir haben einfach alle Quellen uns angeguckt, die man auslesen darf und wo man gucken kann, welche Daten kann man nehmen und haben die zusammengefasst und haben dann angefangen, das in eine Datenbank zu geben. Wir nutzen heute ein System, das nennt sich Airtable. Da bauen wir heute unsere Datenbanken und ich kann nicht mehr ganz, ne, weil wir haben jetzt 9 Entwickler, die können schon auch Kunststücke. Aber ich habe gesagt, als ich dieses System kennengelernt hätte, ich habe mit Airtable die Möglichkeit, in 2 Wochen das zu bauen, wofür meine beiden Jungs, mit denen wir angefangen haben, ein Jahr lang programmiert haben.
Ja.
Und das ist eine Dynamik, in der wir da unterwegs sind, dass diese beiden Welten haben sich komplett verändert. Und da muss ich auch vielleicht mal ein, zwei Leute namentlich erwähnen, die uns geholfen haben. Und es war wirklich so, dass wir hatten der Mike Quiebeldey von Appetito, von der Landhausküche, war damals seines Zeichens verantwortlich für die Unternehmensentwicklung bei Appetito, hat uns immer geholfen und immer auch, also ich würde mal sagen, sehr hart getackelt. Also der hat uns immer gesagt, wenn wir was gut gemacht haben oder wenn wir was nicht gut gemacht haben. Und das haben wir auch immer dazu genutzt, um noch besser zu werden. Und da gab es wirklich ein, zwei Backpfeifen, muss man sagen, verbal. Auch der Volker Schilling von Fresenius hat uns damals extrem viel geholfen. Wir hatten einige Unternehmen, auch hier aus Hamburg, einen großen Pflegedienst, der Hannes Kaiser, mit dem habe ich mich immer gut ausgetauscht. Und ein, zwei andere Unternehmer auch hier aus Hamburg, wo wir wirklich ja immer auch Lob bekommen haben oder halt auch Einbettung und Einordnung, was gut war und nicht. Und ja, die Daten sind immer weiter entwickelt worden. Und das ist im Grunde das, was die meisten jetzt auch vielleicht in dem Podcast interessiert und kennen. Ich glaube, damit haben wir uns auch abgesetzt, weil diesen Aufwand zu betreiben in einem Maßstab, wofür der Markt bezahlt. Vielleicht auch darf ich mich mal im größeren Publikum stellen und mal einordnen, wie gut oder wie schlecht unsere Daten sind. Ich weiß natürlich auch, dass man da drauf, das ist nicht die Status, ne? Das ist jetzt nicht kein behördlicher Datensatz, wo man verpflichtet wird, gegen Strafe seine Daten zu liefern, sondern unser Anspruch ist es, ein Gradmesser für die Branche zu sein. Wo geht es in etwa hin? Und wir wissen, dass wir natürlich da nicht immer alles haben, sondern wir versuchen, so dicht wie möglich an die Geschehnisse da draußen zu kommen für den deutschsprachigen Raum. Und wo wir natürlich heute mit ganz stark punkten, sind historische Datensätze. Das heißt, wir haben historische Informationen über die Pflegelandschaft und heute geht es dann eher so, die Unternehmer, die Verbände, alle wollen wissen, was passiert da draußen.
Ja, das stimmt. Und ich sag mal, das, was halt euch so abhebt, ist die Qualität der Daten, hast du ja selber schon gesagt, denn die schönsten Datenbanken nützen ja nichts, wenn die Qualität der Daten darin halt eben Mist ist. Wenn wir nochmal kurz auf den Anfang zurückkommen, nämlich auf diese WLAN-Studie, die wird ja gerne, ich sag mal so generell von den ganzen Medien, aber auch von allen am Markt, dafür benutzt, um einzuordnen, okay, was ist eigentlich der Grad der Digitalisierung in der Branche gerade? Das ist so irgendwie so ein symbolisches Bild dafür. Und ich weiß noch, 2018 hatte dann irgendwie, also A, haben nicht viele Einrichtungen dran teilgenommen damals und haben da Infos rausgegeben und B, die Infos rausgegeben haben, da waren es glaube ich 33% oder ähnliches, die gesagt haben, ja, wir bieten unseren Bewohnern ein WLAN an, was sie nutzen können. Das war halt so damals für mich so mit Anfang 20 unvorstellbar, wo ich dann gesagt habe, hey, das ist in jeder anderen Branche eigentlich schon damals Standard gewesen, dass man eben flächendeckendes WLAN hat und in der Pflege. Es ist ja auch ein Problem, das betrifft ja dann nicht nur die digitale Teilhabe dieser Bewohner, sondern das betrifft ja auch alle anderen Technologieanwendungen, die ja irgendeine Art von Infrastruktur technisch brauchen, um zu funktionieren. Ob das die Pflegedoku ist, na gut, da funktioniert hier und da auch was offline, ob das Tools wie der Care-Table sind, ob das Apps wie Supernurse oder sonst was sind. Und das hat mich einfach erschrocken, weil das einfach dafür stand, dass so eine komplette Infrastruktur gefehlt hatte. Kannst du zur WLAN-Studie vielleicht generell mal was sagen? Also wie kam es, dass ihr das gemacht habt und wie hat sich das eigentlich seit 2018 so entwickelt? Also damals, wie gesagt, ein Drittel hat es ungefähr, die befragt wurden, angeboten. Wie sieht's heute aus?
Genau. Also wir haben angefangen damit, weil wir auch in einem Kundenprojekt im Grunde die Einrichtung befragt haben und wir haben das Thema WLAN im Grunde mit eingebaut in das Fragenset. Und das war ein bisschen Zufall, wie das ein oder andere, was wir gemacht haben, auch. Ich sage immer systematischer Zufall, weil wir immer versuchen, neue Themen zu entdecken am Markt und wir hatten die Einrichtungen gefragt. Das ging so ein bisschen eher um das Thema Modernisierung und Neubau und dann auch um das Thema WLAN. Und dann waren wir selber erschrocken, wie wenig WLAN ausgebaut wurde. Und auch da muss man natürlich wieder einordnen, es geht immer um das Bewohner-WLAN. Ne? Das heißt, oft ist das Netz für das interne Netz durchaus da. Aber die Frage ist, kann ich als Gast, als Bewohner, kann ich da rein? Weil wir natürlich dann auch wieder mit IT-Sicherheit und so zu tun haben. Und oder ich habe kein WLAN, aber ich habe vielleicht LAN. Ne? Also ich kann im Grunde genommen Internetfernsehen gucken, aber vielleicht eben mein Handy nicht ins LAN des Hauses einwählen lassen. Und es hat sich deutlich verstärkt. Und wir haben diese WLAN-Studie jetzt auf den MDK, auf den MDK-Berichten aufgebaut, weil das einfach das andere ist. Es ist sehr teuer zu erheben und es ist am Ende vielleicht auch so ein bisschen das Problem in der Branche. Davon profitieren wir natürlich durchaus, dass wir Intransparenz haben. Also wir versuchen ja Transparenz zu geben. Aber wir wären auch froh, wenn die MDK-Berichte, die Informationen, die Pflegeheime angeben, wenn die vollständiger wären. Weil wir leben natürlich auch von Analytik. Also auch das ist eine Kunst. Und wir haben, ich kann das mal hier als Beispiel raussuchen. Ich habe jetzt hier jetzt mal namentlich genannt, die Victors-Gruppe, die hat 72% der MDK-Berichte ausgefüllt, ob sie WLAN haben, ja oder nein. Und sie sagen halt, 30% haben sie das. Das ist jetzt der größte Betreiber hier. Und das ist ja, darauf kann man sich dann ein Stück weit verlassen. Aber die meisten füllen das auch nicht aus. Und wenn man dann mit den Betreibern redet, ist es halt so, okay, wozu muss ich das machen? Ich habe sowieso irgendwie das Problem, dass ich die Bewohner abweisen muss, weil ich nicht genug Personal habe. Und also wir beißen uns immer wieder irgendwie in den Schwanz, weil wir am Ende nicht anfangen, etwas systematisch weiterzuentwickeln. Ne? Und da bin ich immer mal wieder positiv überrascht von Einrichtungen, also auch der Herr Demlo, den wolltest du ja auch gerne mal von Aloheim hier im Podcast haben. Vielleicht.
Ja, das stimmt. Das wäre ein spannender Gesprächspartner.
Machen wir einmal den Aufruf, weil ich muss sagen, also Herr Demlo hat mich persönlich auch extrem begeistert letztes Jahr bei der Altenheim Expo, wie der da an das System ran, also an das Thema rangeht, ist einfach sensationell. Und das ist was, womit wir die Branche wirklich verändern können, weil das Problem ist, und das ist das, was ich bei euch auch so exzellent finde, man braucht jemanden oder ein Team, der Hard- und Software versteht. Weil es ist in den Heimen eben so, dass es ist nicht alles digital. Wir können es nicht vom Homeoffice machen. Wir stehen am Bett. Wir haben dicke Wände, das durchschnittliche Baujahr in Deutschland ist irgendwo um die 1984, ja so ungefähr so alt wie ich, ist das durchschnittliche Haus. Ne, und ich habe das mal mitgebracht. Wir haben eine WLAN-Quote von von fast 80% bei den Einrichtungen, die nach 2013 gebaut wurden. Und davor ist halt schwer, weil du warst wahrscheinlich auch schon mal in dem einen oder anderen Schloss oder Gutshaus oder das ist dann irgendwo, sage ich mal, in einer Landschaft eingebettet, wo die IT-Systemhäuser auch nicht auf dem Baum wachsen und wo es dann schwer ist, jemanden zu bekommen, der dann auch noch Ahnung hat.
Ja, was ich da sehr spannend fand übrigens, ihr hattet das auch in einer eurer Studien drin, dass die Evangelische Heimstiftung mal, ich sag mal, blank gezogen hat und mal offengelegt hat, okay, mit welchen Kosten muss man da rechnen? Die haben gesagt, für eine kleine Einrichtung sind das dann eben 90.000 Euro, also irgendwas so 60, 70 Bewohner, wenn man das nachrüsten möchte, mit Kabel ziehen, mit Hardware, mit auch die Dienstleistungskomponente. Und für ein großes Haus mit über 120 Bewohnern sind das dann teilweise 270.000 Euro. Und dann gibt's ja Digitalförderungen und die übernimmt davon 12.000 Euro. Ja, schwierig.
Genau, und ich hatte das, das war so ein tolles Beispiel. Da war Herr Demlo dann im Slot und dann hat er erzählt zum Thema Waage. Also es gibt ja Bewohner, die sehr häufig gewogen werden müssen, bis zu dreimal am Tag. Und diese Waage, da gibt es einen ganz bestimmten Kostenpunkt, was eben übernommen wird. Und ich sage jetzt eine Zahl, ich habe es mir nicht ganz genau gemerkt, ich meine, 20 Euro darf die Waage kosten. Eine Digitalwaage, die diesen Messwert digital versendet, die kostet aber deutlich mehr. Und dann hat er versucht, mit dem Hersteller zu verhandeln, ob man die nicht günstiger bekommt, weil er braucht zum Beispiel kein Display. Weil das Teuerste an dieser Waage ist dieses Display. Und das brauche ich dann nicht, wenn diese Waage direkt ins System liefert. Und er meinte, und dann ist es halt interessant, weil wenn jetzt zum Beispiel da anstatt, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 50 Kilo, 500 Kilo steht, weil irgendeiner noch irgendwie einen Fuß drauf hatte oder irgendwas komisch war, dann muss es ja danach wieder eine Softwarelogik geben, die sagt, das kann jetzt nicht sein, bitte nochmal. Und allein dieser Prozess des Wiegens, was die sich viel Gedanken gemacht haben, wie das funktioniert, wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre das, dass man das als Blaupause nimmt und sagt, okay, da hat jetzt einer einen Prozess entwickelt, der ist schon sehr, sehr gut. Den müssen wir jetzt einfach implementieren. Das ist so ein bisschen wie, jetzt müssen wir alle digital abrechnen. Ja, dann rechnen wir halt alle digital ab, weil wir wissen, dass es doch viel effizienter ist. ne, auch wenn es da auch Probleme gibt, aber es ist halt effizienter als Papier hin und her schicken. Und deswegen sagen wir einfach, okay, jetzt wiegen wir digital, um die Nachfrage nach diesem Produkt zu erzeugen. Weil auch wenn die Pflege Planwirtschaft ist, der Markt um die Pflege herum ist es nicht. Das heißt, wenn die Pflege nicht im großen Stil Produkte kauft, dann werden die ja nicht günstiger werden. Und es wird kein einziger Anbieter irgendein Produkt für die Pflege individualisieren, wenn er nicht merkt, oh, das ist ja ein Markt. So, und da gab es so viele Beispiele. Ich fand das Exoskelett zum Beispiel, fand ich wirklich, wirklich genial. Weil er sagt, in der Automobilindustrie ist das normal. Wenn ich 5-mal am Tage irgendwas Schweres heben muss, dann sagt sich jeder, okay, dann kriege ich irgendwie eine Unterstützung, ein Armgelenk, irgendwas. Und wir haben in der Pflege teilweise natürlich multimorbide Menschen, die müssen gedreht werden. Und da ist das natürlich mit sehr viel Muskelaufwand und sehr viel Können auch zu tun, dass ich das mache. Und wenn ich das mehrmals am Tag mache, dann lohnt es sich eventuell, das einzukaufen. Und da hatte er das Beispiel genannt, dass er mal jemanden gefragt hat, der meinte, stell dich hinten an. Die Nachfrage nach diesem System ist so groß, da seid ihr die Letzten, weil könnt ja gar nicht genug bezahlen. Ja. Und da müssen wir halt, also ich habe drüber nachgedacht im Vorfeld, wo du natürlich auch gesagt hast, was kann man machen. Also ich glaube, dass wir in so einem Gefangenen-Dilemma sind. Wir haben, wir müssen uns entscheiden, entweder für mehr Markt oder für mehr Planwirtschaft, ne? Also für eine Seite müssen wir uns entscheiden. Entweder geben wir jetzt vor, da gibt es tolle Prozesse, die macht ihr jetzt alle. Oder wir müssen mehr Markt zulassen, indem wir sagen, okay, wer eben Geld spart in bestimmten Prozessen, der darf es behalten. Ich weiß es nicht, weil wir müssen da irgendwo eine Dynamik erzeugen. Und Dynamik gibt es nur auf diesen beiden Ebenen. Entweder lassen wir die Leute frei entscheiden und laufen, oder wir sagen, wir entscheiden es für euch. Ja, so, und heute haben wir eine Mischung. Und bringt nicht unbedingt das beste Ergebnis.
Naja, es bringt halt im Ergebnis, dass technologisch die Branche ziemlich weit zurückhängt. Und ich habe es, glaube ich, schon in 2, 3 anderen Podcasts erwähnt mal, dass man eben wirklich im Jahr 2023 immer noch den großen Wunsch nach einer eigenen dienstlichen E-Mail-Adresse, stabilen Internetzugang und dem Arbeiten am Laptop hat. Und ich glaube, da muss sich definitiv was verändern, sowohl in den Einrichtungen selbst, aber logischerweise auch auf regulatorischer und Refinanzierungsebene. Also Lösungsansätze gibt es da einige, und dazu gehören eben auch Menschen wie der Tobias Demlo von Aloheim, der dann eben sagt, hey, wir systematisieren jetzt, wir bringen da Masse rein und machen es dadurch wiederum attraktiv für Technologieanbieter, die sich sonst vielleicht eher für die Automobil- als für die Pflegebranche als Absatzmarkt interessieren würden und da die Innovation reinbringen. Wie siehst du denn generell, also jetzt mal abseits von der WLAN-Studie, den Pflegemarkt? Denn wenn ich natürlich in Digitalisierung, Innovation investieren möchte, dann muss ich ja auch ein solides betriebswirtschaftliches Fundament haben, um das überhaupt tun zu können. Und ihr veröffentlicht ja auch regelmäßig Daten zum Bauen, also was wird gebaut, was wird auch abgerissen teilweise, und zu den Insolvenzen, die ja gerade jetzt seit Ende letzten, Anfang diesen Jahres brandaktuell sind, also dass man es eigentlich zum ersten Mal so ja medienwirksam auch mitbekommt, dass große Pflegeheimbetreiber in die Insolvenz rutschen. Also wie ist euer Blick gerade auf den Pflegemarkt?
Ja, also vielleicht ergänzend, warum ich dann manchmal über den Pflegemarkt so rede, wie ich das mache, ist, dass wir in 4 anderen Märkten auch intensiv unterwegs sind. Das ist der Bereich Gesundheit, alles was im niedergelassenen ärztlichen Bereich stattfindet, im Bereich Industrie, das ist so eher rund ums Gebäude, Gebäudetechnik, Software, IT und Food und Consumer. Deswegen sehe ich 5 verschiedene Märkte, und der Pflegemarkt hat einen ganz langen Aufwärtstrend gehabt, von dem wir alle auch profitiert haben, also auch gesellschaftlich profitiert haben, wo wir sehr viel Neubau gesehen haben, sehr, sehr viele Neueröffnungen. Im Gründungsradar hat man das gesehen. Die Intensivpflege hat sich rasant entwickelt, und ich bin Sozialökonom mit, ich sag mal, BWLer mit Herz. Und ich mag Übertreibungen auch nicht gerne. Und das ist so ein bisschen vielleicht so ein bisschen Kritikpunkt an der Darstellung, die im Moment draußen stattfindet, ist, es gab Übertreibungen, weil wir neigen leider als Menschheit auch zu Übertreibungen. Das sieht man ja in allen Sphären der Entwicklung, ob das jetzt Klima ist oder der Anfang, uns zu verändern. Wir neigen halt zu Extremen. Und das war in der Pflege genauso. Die Pflege hat geboomt, und wir haben teilweise Dinge gebaut, wo man jetzt objektiv gesagt hätte, muss ich da jetzt ein Pflegeheim hinbauen? Wird das jemals funktionieren? Aber es gab eben die Möglichkeit auch Einrichtungen zu bauen und dann im Teileigentum zu verkaufen. Und da wurde dann schon ein, zweimal Geld gemacht und da hat noch nie ein Bewohner im Haus ein Haus gesehen oder wurde dann drin betreut. Und diese Art Übertreibung, die fallen uns natürlich jetzt komplett auf die Füße. Und es gibt gute Nachrichten. Also ich glaube, ich habe das gestern oder vorgestern gesehen, dass bei einem sehr prominenten Betreiber aus Bremen mit C, dass jetzt nahezu alle Einrichtungen übernommen wurden.
Ich glaube, bis auf vier, ne?
Ja. Genau. Und, aber wenn man dann guckt, wer das übernommen hat, dann ist das eben ein bunter Blumenstrauß und in der Regel regional orientiert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Auswuchs der Übertreibung ist gewesen, dass man gesagt hat, man baut und dann baut man in 7 Bundesländern. Und also ich bin da wirklich kein Insider, aber wenn ich die Buchhaltung machen müsste für einen Pflegeheimbetreiber und ich müsste mich mit 7 Ländergesetzen auseinandersetzen, dann würde ich mich wahrscheinlich irgendwann entscheiden und sagen, lieber Chef, lass uns mal nur in 2 bauen. Nimm 2 große, aber es ist ja durch die Regulatorik so komplex und jedes Bundesland hat andere Regeln. Also in Bremen und Niedersachsen, in einem einen Bundesland darf eine Arzthelferin eine Blut abnehmen, in dem anderen nicht oder eine Spritze setzen. Und da denke ich mir doch, also da können wir wirklich so schnell hebeln, so schnell, weil es einfach, wir sehen es eine Straße weiter in Bremen, da darf man das und es passiert nichts und es ist genau dieselbe Qualität. Und bei uns machen wir es anders, weil jetzt im puncto Bau dann irgendwie 10 Zentimeter mehr Dämmung sein müssen oder sowas. Das macht einfach keinen Sinn, da machen wir uns das Leben schwer. Und bei den Insolvenzen, da sehen wir einen deutlichen Anstieg. Wir haben den Spitze des Eisbergs noch nicht gesehen. Und wir haben natürlich eine Zeit des Booms erlebt, wo auch ein bisschen, sage ich mal, Budget da ist, um jetzt auch vielleicht nochmal was zu machen, also eine Übernahme zu tätigen, weil ich eben nicht den Übertreibungen der letzten 2, 3 Jahre hinterhergelaufen bin, weil gesagt, ich habe mein Geld trocken gehalten und in der Krise sagt man, Cash is King und der ein oder andere hat jetzt Mittel und da sehen wir auch die gemeinnützigen Träger, die eben hier und da jetzt Übernahmen tätigen und das Gute ist ja, dass eigentlich die Pflegekräfte werden wir ja nicht verlieren. Die bleiben, haben ja ihre Jobs. Da hoffen wir nur, dass die nicht der Pflege den Rücken kehren. Und dann werden auch die Bewohner weiterhin so betreut, ne, mit im selben Maßstab. Also Bewohner und Pflegekräfte werden übernommen werden. Was wir natürlich sehen, ist, dass alter Baubestand verloren geht, ne? Also, wir haben uns ja entschieden, wir wollen Einzelzimmerquoten, wir wollen Modernisierung, aber die Refinanzierung dieser Baukosten ist eben nicht gesichert. Nordrhein-Westfalen hat da jetzt hat eine gute Maßnahme vollzogen. Das funktioniert wohl wieder, so wie ich es gehört habe. Aber ansonsten ist Bauen einfach so schier unmöglich heute. Und wenn jetzt Betreiber aufhören, dann werden natürlich gerade die Häuser, die eben unrentabel sind, zu alt sind, wo es WLAN nicht da ist, die werden uns verloren gehen. Und wenn wir dann nicht neu bauen, dann werden wir da eben keine Betreuung leisten können. Und ich sag mal, da müssen wir einfach objektiv sein oder uns dann natürlich auch in die eigene Nase fassen. Wir wollten das, wir wollten Modernisierung, wir wollten Einzelzimmerquoten. Entweder stellen wir das in Frage oder wir müssen jetzt eben zupacken und modular bauen. Ne? Das ist so das, was wir jetzt hören, wir müssen modular bauen. Wir können nicht sagen, in MacPom oder in Bayern haben wir ein anderes Pflegeheim. Wir haben einfach dasselbe. Wir nehmen eins von der Stange, vielleicht aus einem 3D-Drucker und dann setzen wir das dahin mit einem Fertigbad und mit einem, das ist dann halt ein Einheitsbett, also jetzt nicht, ne, schreien die Bettenhersteller auf, aber so ein bisschen von der Logik her, wir müssen jetzt sagen, okay, die Kosten sind, die haben sich verdoppelt seit 2 Jahren, die haben sich einfach mal verdoppelt und dem müssen wir ins Auge sehen und das liegt auch nicht an Investoren oder so, dass das jetzt sich verdoppelt hat, sondern Arbeitnehmermangel, Lieferketten, Baumaterial ist teuer und der gesamte Prozess ist auch einfach nicht günstiger und nicht schneller geworden. Und deswegen ist das eine unglückliche Verkettung.
Spiegelt sich das denn in euren Daten schon wieder, dass aktuell weniger gebaut wird?
Wir haben gesehen, dass letztes Jahr eben extrem wenig dazugekommen ist, weil das ist ja so ein bisschen, worauf wir gucken. Also wir haben letztes Jahr 1.361 Pflegeheimplätze neu gebaut, auch 6.400 verloren. Und das liegt natürlich hauptsächlich daran, dass eben kleine, unrentable Einrichtungen zugemacht werden. Und in Summe haben wir nur 2000 Plätze dazu gewonnen. Das ist natürlich, wenn jeder kennt die Kurve der Demografie, ist natürlich so gut wie nichts. Und wir sehen dieses Jahr, haben wir auch schon über 1000 neue Plätze. Aber wir wissen eben, dass wir ja zwei Jahre Verzug haben. Also wenn ich anfange zu bauen, wenn ich vielleicht standardisiert bin und eben auch spezialisiert bin, schaffe ich es vielleicht in einem Jahr, aber eher in zwei. Das heißt, wir sehen eigentlich diesen Downgrade sehen wir noch gar nicht, der kommt jetzt. Und das sehen wir ganz persönlich an den Analysen. Keine Greenfield-Analysen mehr, keine Standort-Analysen mehr. Und wenn dann nur im Bestand und teilweise dann noch Umwidmungen. Ne? Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass es eben für Betreiber auch, sag ich mal, wenn du oder ich, wenn wir uns entscheiden müssten, wir müssten morgen eine Pflegeeinrichtung bauen, dann würden wir wahrscheinlich ein betreutes Wohnen machen, weil wir da noch am meisten Flexibilität haben als Unternehmer. Und wir wollen ja den Bewohnern und den Angehörigen nur das Beste. Aber du kannst natürlich in einem System, wo du mehr oder minder irgendwie gefesselt bist an der Regularien und auch nur noch über Abrechnungsgeschick, nenne ich es jetzt mal, irgendwie was rausholen kannst, damit du vielleicht nochmal irgendwie hier nochmal ein Sommerfest gestalten kannst oder dann nochmal eine extra Meile gehen kannst, auch beim Thema Mitarbeiter. Das macht ja keinen Spaß. Also da muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn du heute die Wahl hättest und fängst nochmal von vorne an und guckst dir das alles an und sagst, ah, Caretable ist auch super, aber ich mache nochmal neu, dann wäre wahrscheinlich Pflegeheimbetreiber nicht unter den Top 10.
Hätte man sich so schwierig damals vorgestellt, hätte man sich, als wir vor 2,5, 3 Jahren in die Branche gegangen sind, vorgestellt, dass man auf einmal 3 Jahre später solche ja wirklich Krisen hat. Also A, war ich damals zu grün hinter den Ohren, ich kannte die Branche eigentlich gar nicht und B, hat mir auch da einfach der Weitblick gefehlt. Und ich glaube, die wenigsten haben abgesehen, dass das jetzt so entwickelt, aber ich sag mal, gut, trotzdem, das ist ja auch eine gewissermaßen eine Mission von uns, dass wir sagen, hey, wir wollen ja eben daran teilhaben, das in Zukunft wieder besser zu machen. Und das machen wir eben durch, in unserem Fall, Technologie. Und ich glaube, da muss man an anderen Stellen, ich glaube, es ist kein Problem, was man nur durch Technologie lösen kann. So offen muss man auch sein. Also klar, der Podcast hier geht über Digitalisierung und mein Produkt ist Technologie. Aber da wird es noch viele andere Innovationen in anderen Bereichen auch brauchen und auch in der Regulatorik. Und in der Refinanzierung brauchen, weil das ist wirklich wie so ein roter Faden, der sich so durch den Podcast zieht. Also die ganzen Entscheider, die wollen schon digitalisieren. Die sehen auch Möglichkeiten. Die wollen, dass es ihren Bewohnern, dass es ihren Mitarbeitenden eben dadurch besser geht. Die wollen Effizienzgewinne. Die wollen klar nicht mehr als altbacken gelten, aber sie schaffen es halt nicht, das dann wiederum refinanziert zu bekommen, weil man eben in so einem engen Korsett agiert, was kaum noch Spielraum lässt und was, ich sag mal, auf Auslastungsquoten in der stationären Pflege beruht, die man das letzte Mal wahrscheinlich vor 5, 6, 7, 8 Jahren oder sowas gesehen hat bei den meisten Betreibern. Da ist jetzt natürlich meine Frage, du sprichst ja auch mit vielen Marktakteuren, gibt es denn sinnvolle Wege aus diesem Korsett raus? Also was müsste sich deiner Meinung nach denn in Zukunft ändern, damit man das eben nicht mehr macht? Also das eine Thema hast ja schon gesagt, dass man eben dieses Thema Planwirtschaft versus Marktwirtschaft, dass man da ein bisschen mehr Spielräume lässt, auch regulatorisch. Gibt es andere Themen, die du siehst?
Also was ganz begrüßenswert ist, wo ich sehr, sehr positiv gestimmt ist, dass die Schnittstellen zu den Standardsoftwarelösungen anscheinend geöffnet werden, dass diese Bastion bröckelt. Das ist auch immer noch, ich glaube, es war sogar in einem deiner Podcasts vor 2 Folgen drin, das ist nicht Standard gewesen. Als wir angefangen haben, da hat jeder wollte das neue Apple sein in der Pflege und alle haben sie ihre Daten gekapselt und du bist an nichts dran gekommen. Und das hat sich, glaube ich, so vor, ich sag mal, 4 Jahren hat sich das verändert. Dann gab es den, ich weiß, Bockbetten hatte dann die erste Schnittstelle mit Connex Vivendi. Das war, fand ich ganz toll und das ist auch weitergegangen. Und ich glaube, heute ist das viel offener, weil man muss auch teilen. Also ich finde das immer so ein bisschen, na klar kann jeder versuchen, so ein Apple zu werden, aber irgendwo, ich meine, wir sind in einem sozialen Markt, es geht am Ende um die Bewohner und es soll auch jeder irgendwie sein Geld verdienen. Es ist auch am Ende wirtschaften, aber da jetzt irgendwie zu versuchen, sich auf seinem Datensilo da auszuruhen, da bin ich ja kein großer Fan von. Und das wird gebrochen und da müssen wir hinkommen. Ich glaube, dass wenn man das wirklich ehrlich betrachtet, dann ist es nicht möglich, mit dem heutigen Modell die Pflegebedürftigen in 5 bis 10 Jahren zu versorgen. So, da können wir uns jetzt entscheiden, dass wir uns nur um ein Drittel kümmern oder um 40% und die anderen, da gucken wir halt nicht hin. Oder wir entscheiden uns dazu, dass wir sagen, wir machen das Ganze transparent im Prozess und wir öffnen auch die Einrichtungen, ob das betreutes Wohnen ist, ob das Pflegeheim ist, und wir sagen auch, was kostet. Dass ich zum Beispiel Punktwerte bei Pflegediensten, also was, ich meine, da muss ich halt Pflegewissenschaft studiert haben, um zu verstehen, was kostet mich denn jetzt die kleine Morgentoilette oder was kostet mich das Duschen? Und wir haben heute eine andere Flexibilität, auch bei den Arbeitnehmern, nicht bei allen natürlich, aber wir müssen bei der Kinderbetreuung ja auch die Kinder aus dem Kindergarten holen, wenn da wieder mal Hand und Fuß ist. Oder in der Schule gibt's ja auch Tage, wo dann die Eltern mit aus dem Klassenausflug gehen. Und vielleicht wird das in Zukunft bei Pflege eben ähnlich sein, dass wir sagen, okay, heute stehen folgende 20 Handgriffe an. Wer will sich bewerben auf die 20 Handgriffe? Wir haben um 16 Uhr keinen, der mit Kaffee trinkt. Um 15 Uhr haben wir keinen, der mit in der Küche steht. Und klar gibt es dann 1000 arbeitsrechtliche Themen, aber im Grunde habe ich es im Kindergarten genauso. Ne? Da muss man auch beim Sommerfest mithelfen, wenn man Eltern ist und ein Kind hat, was man ja gerne macht. Und ich glaube, da müssen wir halt hin, dass wir von außen Leistungserbringer, im Grunde Angehörige, da, wer auch immer da sein kann, dass wir die mit einbinden. Und das ist heute gar nicht gedacht. Also es gibt ganz tolle Beispiele, wo das sehr, sehr gut passt, so sehr, sehr gut klappt. Und wir müssen den Prozess so digital gestalten, dass man ihn eben verfolgen, verstehen und eingreifen kann. Ne? Ich sage ein Beispiel. Mein Schwiegervater ist auch vor jetzt glaube ich 5 Jahren gestorben und der hatte COPD. Und bei COPD ist es so, dass man eben eigentlich fast jeden Gang jeder Gang so schwer ist, dass er schon morgens um 9 im Grunde angespannt auf seinem Sofa saß, bis das Mittagessen kommt. Ne? Weil er wusste, er muss einmal zur Tür und dieser Weg zur Tür war schon für ihn schon ein wirklicher Angang. Und man weiß aber nicht, wann der kommt. Und jetzt habe ich immer auch zu Appetito gesagt, die das auch nachher umgesetzt haben. Wieso, nicht, dass ich das jetzt, das haben sie sich selber ausgedacht, aber ich habe das quasi mal auf den Tisch gebracht. Wieso weiß ich bei meinem Lieferdienst-App, da kann ich gucken, da sehe ich den, wenn er vor meiner Tür steht, da kann ich ihn fast die Tür aufmachen per Knopfdruck. Und bei Essen auf Rädern oder bei Menüservice funktioniert das dann nicht mehr. Oder beim Pflegedienst. Wieso kann ich die Pflegedienstroute nicht auf meinem Handy verfolgen, wann der bei mir ankommt, damit ich einfach 2 Minuten vorher einfach entspannt zur Tür watscheln kann und die Tür aufmache. Und ich glaube, dass da gibt es auch Technologien, die sind alle schon da, die muss sich kein Pflegeheimbetreiber neu ausdenken. Keiner. So, ne? Und da müssen wir dann vielleicht eben sagen, okay, das jetzt erstmal mal Planwirtschaft und holen uns mal eine Arbeitsgruppe hier mit 10 klugen Köpfen und die führt diese 10 Standarddinge einfach ein. Wie beim Abrechnen, darf auch nicht jeder machen, was er will, sondern das wird jetzt einfach so gemacht. Oder man lässt, wie gesagt, den Markt entscheiden und gibt dann aber die Möglichkeit, für die Einrichtungen das umzusetzen. Weil wenn ich weiß, dass das kommt, dann kann ich ja vielleicht sogar sagen, dann kaufe ich halt so eine elektrische Türklingel und mache auf. Oder, also, dass ich einfach diesen Innenprozess einfach Hürden rausnehme. Ne?
Nee, das stimmt. Tja. Dankeschön, Peter, für das offene Gespräch, für die offenen Einblicke und auch die ehrlichen Worte. Hat mir viel, viel Spaß gemacht und ich glaube, wird auch den Hörern viel Spaß machen, da mal in die Datenwelt auch abzutauchen. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder, weil ich sag mal, gerade bei dem Thema Daten gibt es natürlich immer mal wieder was Aktuelles.
Natürlich, ich würde mich auch freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der Altenheim Expo. Also ich finde es ja eins der schönsten Events für uns, ganz tolles Event. Leute, ich wünsche euch ganz viel Glück bei dem Podcast. Es ist ganz toll, wie du das entwickelt hast mit deinem Team und ich hoffe, dass sich noch mehr überzeugen lassen, da mitzumachen. Ich denke, das wird klappen. Wir werden selber unseren Beitrag dazu leisten und wünschen euch nur das Beste.
Ganz lieben Dank. Bis bald.
Danke dir. Bis bald. Ciao.